Mose hat uns geschrieben, wenn jemand des Bruders stirbt und eine Frau hinterlässt, aber keine Kinder, so soll sein Bruder dessen Frau nehmen und seinem Bruder Nachkommen erwecken. Nun waren da 7 Brüder. Und der erste nahm eine Frau und er starb und hinterließ keine Nachkommen. Da nahm sie der zweite und er starb und auch er hinterließ keine Nachkommen. Und der dritte ebenso. Und es nahmen sie alle 7 und hinterließen keine Nachkommen. Als letzte von allen starb nun die Frau. In der Auferstehung nun, wenn sie auferstehen, wessen Frau wird sie sein? Denn alle 7 haben sie zur Frau gehabt. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Irrt ihr nicht darum, weil ihr weder die Schriften kennt noch die Kraft Gottes? Denn wenn sie aus den Toten auferstehen, so heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie die Engel im Himmel. Was aber die Toten anbelangt, dass sie auferstehen, habt ihr nicht gelesen im Buch Mose bei der Stelle von dem Busch, dem brennenden Dornbusch, wie Gott zu ihm sprach: Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Er ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Gott der Lebendigen. Darum irrt ihr sehr. Wir befinden uns hier zeitlich gesehen in der letzten Lebenswoche von Jesus vor seinem Tod am Kreuz. Jesus hat sein Quartier in Bethanien im Haus von Martha, Maria und deren auferweckten Bruder Lazarus aufgeschlagen. Von diesem Vorort von Jerusalem konnte er jeden Tag in den Tempel gehen, wo ihn seine Feinde immer wieder in hinterhältige Diskussionen verstricken. Zuletzt setzte man die Pharisäer und die Herodianer an. Sie wollten von ihm wissen, ob es für Juden recht ist, dem römischen Kaiser Steuer zu zahlen. Das war jetzt einen Tag vorher. Und wir kennen Jesu weise Antwort. Heute haben wir es mit den Sadduzäern zu tun. Sadduzäer, schon wieder ein feindseliger Affront. Diesmal kamen die Sadduzäer auf Jesus zu. Das war eine Gruppe in Israel, die die Mehrheit im Hohen Rat stellte und auch die vornehmliche Kaste der Hohen Priester bildet. Während die Pharisäer, das ist noch wichtig, ihr religiöses Steckenpferd waren die Bücher Mose. Und das musste strikte eingehalten werden. Sie waren Legalisten, Gesetzestreue, Hardliner, ähnlich wie auch die Herodianer. Andere hatten sie kein Problem mit Rom. Das, was sie bewog, gegen Jesus aufzutreten, lag einfach darin, die Sympathie, die Jesus im Volk erreichte. Das war der Hauptgrund für ihre Feindschaft mit Jesus. Diese Beliebtheit Jesus war auch für sie gefährlich und sie fürchteten sich vor ihm. Ihre Art, ihn fertig machen zu wollen, war, ihn vor dem Volk zu demütigen. Sie benutzen dazu das Thema der Auferstehung von den Toten. Alle Welt wusste, dass Jesus an diese glaubte. Er predigte sie. Aber damit versuchten sie jetzt, ihn dumm dastehen zu lassen. Nach dem Motto: Seht her, Leute, wie blöd der ist, hinter dem ihr alle herrennt. Die List der Sadduzäer, nicht wahr? Sie gingen genauso vor, wie auch der Teufel vorgegangen ist, als er Jesus in der Wüste versucht hat. Nämlich, sie zitierten die Schrift Gottes. Und zwar, ich wiederhole, Meister, Mose hat uns geschrieben, wenn jemand des Bruders stirbt und eine Frau hinterlässt, aber keine Kinder, so soll sein Bruder dessen Frau nehmen und seinem Bruder Nachkommen erwecken. So, das nennt man die sogenannte Leviratsehe. Ja, tatsächlich, da steht im Gesetz Mose, und zwar nachzulesen im 5. Buch Mose, Kapitel 25, die Verse 5 bis 6. Also die Sadduzäer haben das jetzt zitiert nach ihrer Interpretation und ich lese jetzt das, was genau an dieser Bibelstelle steht. Wenn Brüder beieinander wohnen und einer von ihnen stirbt und er hatte keinen Sohn, so soll die Frau des Verstorbenen nicht einem fremden Mann von auswärts gehören, sondern ihr Schwager, darum heißt das Schwagerehe, sondern ihr Schwager soll zu ihr eingehen und sie sich zur Frau nehmen und ihr die Schwagerpflicht zu leisten. Und es soll geschehen, der erste Sohn, den sie gebiert, soll den Namen seines verstorbenen Bruders weiterführen, damit dessen Name des Verstorbenen, kinderlos Verstorbenen, damit dessen Name nicht aus Israel ausgelöscht wird. Also, Jesus, das Wort Gottes, hast du das gehört? Du wirst dich doch nicht gegen dieses klare Schriftwort stellen, oder nicht? Genauso starten auch viele heute ihre religiöse Rechthaberei. Sie picken ein ihnen genehmes Bibelwort unter Weglassung des Gesamtzeugnisses der Schrift heraus und stellen es gegen viele andere Texte, die ihnen nicht passen. Wir schauen uns das gleich noch genauer an. Aber wir halten fest, zunächst hatten die Sadduzäer recht. Gott hat in der Tat die sogenannte Leviats- oder Schwagerehe angeordnet, die besagt, wenn ein Ehemann starb, ohne einen Sohn zu hinterlassen, dass sein Bruder die Witwe heiraten sollte. Immer vorausgesetzt, dass der Bruder nicht selber schon verheiratet ist. Denn in jedem anderen Fall natürlich blieb die Ehe mit der Schwägerin verboten. Wie ernst Gott diese Regel nahm, das zeigt die Geschichte von dem berühmt-berüchtigten Onan. Nicht wahr? Der Onan, der ging die Leviratsehe ein, also offensichtlich ist sein Bruder kinderlos verstorben. Der Onan, der ging die Leviratsehe mit seiner Schwägerin Tamar ein, weigert sich aber, einen Erben für seinen Bruder zu zeugen. Im 1. Buch Mose, Kapitel 38, Vers 9, heißt es, er ließ den Samen auf die Erde fallen. So heißt es dort. Darum ließ Gott ihn sterben, heißt es im Wort. Das Wort Onanie leitet sich zwar vom Namen des Onan ab, aber der Onan, der hat sich nicht selbst befriedigt, sondern er wollte nur verhindern, dass seine Schwägerin schwanger wird. Punkt. Wir erinnern uns auch an die bewegende Geschichte aus dem Buch Ruth, die Geschichte von Ruth, nach der das Buch Ruth benannt ist. Sie war eine Witwe und hatte kein Kind, durch das sie die Familie des verstorbenen Ehemanns erhalten konnte. Aber zurück in Israel traf sie einen Mann namens Boas. Ich denke, die Geschichte kennt ihr weitgehend. Der stammte aus der Familie ihres verstorbenen Mannes. Also er war nicht ein Bruder des verstorbenen Mannes. Er stammte aus der Familie des verstorbenen Mannes. Als nächster Verwandter sprang der als sogenannter Löser, also nicht Erlöser, als sogenannter Löser, in die Ehepflicht ein und heiratete die kinderlose Ruth. Und das ist jetzt interessant und wichtig, nicht? Also wenn man so sich auch für eine Predigt vorbereitet, da gibt es so viele Aha-Effekte. nicht wahr? Das Kind, was die beiden miteinander bekamen, nämlich der Boas und die Ruth, dieses Kind war Obed. Und jemand, der das Geschlechtsregister im Matthäus-Evangelium auswendig kann, der kennt diesen Namen. Obed, aus dessen Linie ging David hervor und dann auch Jesus, der Messias. Das heißt, sogar Jesus Christus stammt aus einer vorangegangenen Levi-Ratsehe. Siehe Buch Ruth, Kapitel 4, Verse 10 bis 17. Jesus Christus ist der Löser für uns. In Jesus sind alle Zeichen, Bilder und Symbole, die im Alten Testament wichtig waren, die gelten in Jesus für erfüllt, sodass auch die alte Ordnung der Levi-Ratsehe im Neuen Testament nicht mehr gilt. Das heißt, liebe kinderlose christliche Ehefrau, wenn dein Mann stirbt oder gestorben ist, dann muss dein Schwager nicht für ihn eintreten, um dir einen Versorger und Erben zu sichern. Denn Jesus ist dein Versorger. Wir haben gehört, was die Sadduzäer da am Anfang gesagt haben, das entspricht genau der Schrift. Also sie hatten hundertprozentig recht. Aber was die Sadduzäer jetzt taten, war ein Missbrauch der Schrift. Sie haben die Schrift zitiert. Aber sie fingen jetzt an, menschliche Schlussfolgerungen, überspitzte Schlussfolgerungen, aus diesem damals wahrhaft biblischen Gebot abzuleiten und mit Mose Hilfe die biblische Lehre von der Auferstehung von den Toten ins Absurde zu führen. Jetzt wollten sie Jesus und seine Auferstehungslehre anhand dieser Ordnung, die ja stimmt, das wollten sie lächerlich machen. Und jetzt fantasierten sie eine Geschichte zusammen. Nun waren da sieben Brüder, sagten sie. Und der erste nahm eine Frau und er starb und hinterließ keine Nachkommen. Wir kennen den Text, aber ich lese ihn noch fertig. Dann nahm sie der zweite und er starb und auch er hinterließ keine Nachkommen. Und der dritte ebenso. Und es nahmen sie alle sieben und hinterließen keine Nachkommen. Als letzte von allen starb auch die Frau. In der Auferstehung nun, wenn sie auferstehen, wessen Frau wird sie sein? Denn alle sieben haben sie zur Frau gehabt. Dieser Text ist kein biblischer Text, sondern dieser Text ist eine Konstruktion der Sadduzäer, um Jesus zu provozieren. Ihre Botschaft an die Umstehenden war ja somit, Leute, könnt ihr nicht sehen, was diese Auferstehungslehre für ein Quatsch ist? Soll das ewige Leben so ein Chaos sein? Ihr seht doch, was für einen Blödsinn euer Meister da redet. Er macht sich lächerlich. Lasst uns einmal sehen, wie er sich aus diesem Unsinn herausredet. Die Antwort Jesu. Was antwortete Jesus, der Sohn Gottes? Hier seine Worte. Irrt ihr nicht darum, weil ihr weder die Schriften kennt, noch die Kraft Gottes? Im Vers 24 und im Vers 27 dann. Darum irrt ihr sehr. Schauen wir mal. Inwiefern irrten sich die Sadduzäer gewaltig? Also ihre Idee von den sieben verstorbenen Männern und den siebenmal kinderlosen verwitweten Frau, die schließlich ja auch starb, entnahmen sie der Theologie der Pharisäer. Klingt etwas kompliziert, aber passen wir auf. Also Sadduzäer anerkennen nicht die Auferstehung. Die Lehre Jesu kennen wir Und jetzt sollten wir noch wissen, was die Pharisäer glaubten. Ich habe ja gesagt, Pharisäer haben das Ganze, was wir nennen, Alte Testament geglaubt. Die Pharisäer, die hatten jetzt sozusagen nach der anderen Richtung, hatten sie eine übertriebene Ansicht von der Auferstehung von den Toten. Die Pharisäer, die glaubten, dass das Leben nach der Auferstehung werde in gleicher Weise fortgesetzt wie hier auf der Erde. Sie waren der Überzeugung, dass die ehelichen Beziehungen in der jenseitigen Welt einfach für immer und ewig andauern würden. Vater, Mutter und Kinder würden im Himmel exakt so sein, wie sie auf der Erde waren. Das die Lehre der Pharisäer. Die Pharisäer waren sogar der Ansicht, dass die Verstorbenen in derselben Kleidung auferstehen würden, in der sie gestorben waren. Ja, okay, da kann man ein wenig verstehen, dass die Sadduzäer diese Lehre doch etwas lächerlich finden. Also in der Tat, eine solche Theologie, wie sie die Pharisäer vertreten, die macht die Auferstehung natürlich schon zu etwas Problematischem. Denn wer meint, wenn ein Baby stirbt, dass das auch im Himmel dann ein Baby sein wird, der irrt gewaltig. Meine Frau und ich werden im Himmel auf keinen Fall mehr Opa und Oma sein. Wir werden auch nicht Onkel und Tante sein. Wenn wir in der jenseitigen Welt den absolut gleichen Status hätten wie auf Erden, dann wären einige Dinge im Himmel tatsächlich schwierig zu sortieren. Aber denen, die sich so etwas Merkwürdiges ausdenken, muss gesagt werden, nach Markus 12,24, ihr irret, weil ihr weder die Schriften kennt, noch die Kraft Gottes. Das ist die Antwort nämlich. So, aber Jesus erklärt das natürlich noch. Was sagt die Schrift jetzt über die Auferstehung? Die Pharisäer und ebenso die Sadduzäer kannten die Schrift nicht wirklich, denn die sagte etwas ganz anderes über die Auferstehung als den Unsinn, den sie da verbreiteten. Hätten sie die Schrift gekannt, dann hätten sie gewusst, dass sie tatsächlich eine Auferstehung von den Toten vorhersagt. Auch wenn die Sadduzäer nur den Pentateuch, also die 5 Bücher Mose, als heilige Schrift gelten ließen, hätten sie dort die Auferstehung, die Lehre von der Auferstehung der Toten gefunden. Aber der Reihe nach. Jesus erinnerte die Schlaumeier zunächst einmal daran, dass Männer und Frauen in der Auferstehung nicht verheiratet werden sein würden. Er sagte, Vers 25, denn wenn sie aus den Toten auferstehen, so heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie die Engel, die im Himmel sind. Das heißt, in der Konsequenz, den gesamten Bereich von Sexualität, Reproduktion, Geburt und Familie gibt es in der jenseitigen Welt nicht mehr. Diese biblische Botschaft ist genau das Gegenteil von dem, was andere Religionen verkündigen. Sie verheißen ihren Märtyrern, also konkreterweise diejenigen, die im Kampf gegen die Juden gefallen sind, ein Paradies, in dem sie mit 72 Jungfrauen ständig Sex haben können. Das steht im Koran. Sex ist ihr Himmel. Die heilige und einzigartige Bibel lehrt aber, dass Sexualität und Fortpflanzung, dass das Familienleben nur eine Einrichtung für die irdische Zeit ist und nicht für die Ewigkeit. Im Himmel gibt es keine geschlechtlichen Bindungen, sondern wir werden alle sein wie die Engel. Das heißt nicht, dass wir Engel sein werden, aber wir werden sein wie die Engel. Wir werden eine Herrlichkeit besitzen wie sie und ebenso unsterblich und ewig sein wie sie, die Engel. Engel sterben nicht und Engel reproduzieren sich nicht. Das ist ja nur auf der Erde nötig und deshalb sollte Adam und Eva sich mehren und die Erde füllen. Ein solches Wort gilt für die Herrlichkeit im Himmel nicht mehr. Hier in dieser Welt ist die Fortpflanzung unerlässlich und sie ist eine herrliche Gabe des Schöpfers. Denn durch sie wird uns Ehe und Familie geschenkt und eine Generation nach der anderen. Das ist ein Segen für unsere Zeit. Aber in jener Welt wird niemand mehr geboren und niemand stirbt. Eine Ehe ist daher nicht mehr notwendig. Jeder ist dann für sich vollkommen. Um diese Verbindung von geistiger, ewiger Natur ist das Band geschlungen. Also die geistige Natur. Während die Verbindung des Blutes der irdischen Verwandtschaft nur äußerlich und vergänglich ist. Ich erinnere mich an mein jugendliches Erwachsensein, das ist schon lange her. Mein Vater verstarb sehr früh. Ich war erst 24 und ich respektierte ihn sehr in der Nachkriegszeit. Er war für mich immer eine hohe moralische Autorität, ein Vorbild. Er hat das vorgelebt. Ich stand damals noch nicht im Glauben und ich nahm mir vor, als er verstorben war, nicht? Ich nahm mir vor, wenn ich über die Rechtmäßigkeit einer Handlung, die ich vorhatte, im Zweifel war, mich zu fragen, ob es mir angenehm wäre, wenn mein Vater mir zusehen würde. Heute weiß ich zweierlei. Erstens, mein Vater, der, wie ich hoffe, im Himmel ist nicht mehr mit mir verwandt. Er ist wie die Engel im Himmel. Die Bande des Blutes sind nicht mehr existent. Zweitens, die höchste moralische Autorität ist nicht mein Vater, sondern Jesus. Und wenn ich im Zweifel bin über eine Handlung, dann sollte ich mich fragen, was Jesus an meiner Stelle in diesem Moment tun würde. Da diese berühmten Pendel, nicht? WWJD oder What would Jesus do? Wenn ich mich der Antwort auf diese Frage, What would Jesus do? Wenn ich mich auf diese Antwort stelle, dann sollte ich wissen, was gut und böse ist. Dann sollte ich auch erkennen, was der Wille Gottes für mein Leben ist. Allerdings, eine Hochzeit wird es geben. Eine Hochzeit wird es im Himmel geben, aber nur eine einzige. Die Hochzeit des Lammes. Jesus Christus ist der Bräutigam, nur er alleine. Und die Gemeinde der Heiligen, das ist seine Braut. Die Kinder Gottes freuen sich schon und rühmen. Offenbarung 19, Vers 7. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Das ist die Gemeinschaft der Gläubigen. Und dann heißt es weiter im übernächsten Vers, glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und jetzt machen wir einen großen Sprung vorwärts. Der Paulus, der hilft uns auf fantastische Weise, indem er uns das Geheimnis der Auferstehung erklärt. Nicht? Es ist ja da noch vieles diffus, aber der Paulus, das ist ein extrem praktischer Mensch gewesen. Er schreibt, aber jemand könnte einwenden, wie sollen die Toten auferstehen? Und mit was für einem Leib sollen sie kommen? Erster Brief an die Korinther, Kapitel 15, Vers 35. Und dann gibt er gerade selbst die Antwort in den nachfolgenden Versen. Du Gedankenloser, was du sähst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und was du sähst, das ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern bloß ein Korn, etwa von Weizen und von einer anderen Saat. Wenn du ein Samenkorn säst, dann erwartest du als Ernte ja nicht wieder ein Samenkorn, sondern dass das Samenkorn verwest und etwas ganz Neues hervorsprießt. Erinnert mich da noch an die ersten Wochen meiner Ehe, als meine Frau mich in den Garten schickte und mich aufforderte, doch Schnittlauch zu holen. Es war schon leicht in der Dämmerung und ich habe als botanisch Ungebildeter habe ich ein Büschel Gras abgeschnitten. Der Erfolg war, dass ich in den 41 Jahren unserer bisherigen Ehe nie mehr etwas im Garten zu tun hatte. Also so ist es mit der Auferstehung des Leibes. Er stirbt und wird zur Verwesung in die Erde gelegt. Und wenn er dann wieder aufersteht, dann kommt nicht wieder der alte Leib hervor, sondern durch das Wunder der Kraft Gottes etwas ganz und gar Verwandeltes. Das, was wir den Auferstehungsleib nennen. Sodass Paulus zusammenfasst im Vers 50, das aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können, auch erbt das Verwesliche nicht die Unverweslichkeit. Das sagt der Paulus. Und damit ist klar, dass es im Himmel keine Sexualität mehr gibt, denn unser Leib ist geistlich. Unser irdischer Leib gehört dem an, der irdisch war, nämlich Adam. Aber unser himmlischer Leib gehört dem an, der himmlisch ist, nämlich unserem Herrn Jesus Christus. Unser himmlischer Leib ist so wie sein Leib, nämlich geistlich. Ich glaube, da haben wir schon länger keine neuen Folien. Okay, Entschuldigung, blättern wir da durch. Jawohl, bin noch nicht fertig. Die Auferstehung im Pentateuch, also in den 5 Büchern Mose, die bin ich euch jetzt noch schuldig natürlich. Okay, die 5 Bücher Mose, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri und Deuteronomium. Die Sadduzäer kannten die Schrift des Paulus natürlich nicht, ist klar. Und doch zeigte Jesus ihnen, dass die Botschaft der Auferstehung auch in den ersten 5 Büchern, auch in den 5 Büchern Mose zu finden ist. Wie macht er das? Indem er sagte im Markus Kapitel 12, Verse 26 und 27. Jesus sagt zu den Sadduzäern, was aber die Toten anbelangt, dass sie auferstehen. Habt ihr nicht gelesen im Buch Mose bei der Stelle von dem Busch, der brennende Dornbusch, wie Gott zu ihm sprach, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und das Gott Jakobs. Er ist nicht der Gott der Toten, sondern der Gott der Lebendigen. Achtet genau auf die Worte. Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Nach dem Glauben der Sadduzäer hätte Gott aber sagen müssen, ich war der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, denn zur Zeit Mose waren die Vorväter schon lange gestorben. Insofern existieren sie ja nicht mehr nach dem Verständnis der Sadduzäer. Jesus macht ihnen aber klar, ja, diese 3 Vorväter, die sind bereits verstorben, aber dennoch leben sie und sie werden in der Auferstehung sein. Und weil sie trotz ihres Todes immer noch leben, sagt Gott aus dem Dornbusch zu Mose, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Hätte Gott von Toten gesprochen, dass er ihr Gott wäre, dann wäre ja er ein Gott der Toten und nicht als ein Gott von Leichen. Aber Jesus ruft deutlich aus im Vers 27, der Gott der Väter ist nicht ein Gott der Toten, sondern ein Gott der Lebendigen. Bei Gott sind keine Toten, sondern nur Lebendige. So, ihr Sadduzäer, habt ihr das gehört? Da steht also nicht erst im Buch der Psalmen oder Propheten, sondern da steht auch nicht dann erst im Neuen Testament, sondern da steht schon in euren 5 Büchern Mose. Die Lehre von der Auferstehung ist so alt wie die Bibel. Ja, bei der Wiederkunft Jesu wird es eine Auferstehung der Toten geben. Und wenn wir nicht bis zur Entrückung auf dieser Welt bleiben, dann wird sie doch jeder von uns erleben. Die einen eine Auferstehung zum Leben, die anderen eine Auferstehung zum Gericht. Damit waren jetzt die Sadduzäer entwaffnet und sie zogen sich zurück. Wir sind 2 Tage vor Jesu Kreuzestod. Der Hass gegen Jesus stieg aber und es waren nur noch 2 Tage bis zu seinem Tod. Jetzt, das ist mit so einer Predigt immer so, man hört zu, man hört die Botschaft, die Auslegung, aber was immer wichtig ist am Schluss, was machen wir? Was machen wir mit dieser Auferstehungslehre? Was bedeutet das Gehörte für uns persönlich? Es bedeutet unter anderem, unser Leben endet nicht mit dem Tod. Wenn wir sterben, dann geht unser Geist zu Gott und lebt. Und unser Leib wird als Same in die Erde gelegt. Er stirbt. Aber er wird auferstehen und kommt verwandelt wieder. Und so werden wir mit Geist, Seele und Leib beim Herrn sein, alle Zeit. Dann werden wir vollkommen sein in der Liebe zu Gott und untereinander. Und wir werden ungeschmälerte Freude haben, Freude im Überfluss. Unsere ganze Lust wird Jesus sein und uns wird an nichts fehlen. Wir werden uns nie mehr sorgen. Wir werden nie mehr traurig sein. Wir werden nie mehr müde sein. Wir werden nie mehr Langeweile haben. Wir werden niemals enttäuscht und niemals entmutigt sein. Und davon wollte Jesus den Sadduzäern erzählen, all dem Herrlichen, was kommt. Sie glaubten es wohl aber kaum. Und sie wurden einige Jahre später bei der Zerstörung des Tempels für immer ausgerottet. Kann man im Wikipedia, einem durchaus weltlichen Buch, nachlesen. Also die Sadduzäer wurden mit diesem Ereignis, nämlich der Zerstörung Jerusalems, für immer ausgerottet. Aber die Nachfolger Jesu, die leben bis heute im Himmel und auf Erden. In Jesu heiligem Namen. Amen.